Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Elf Uhr und 3 Minuten, DRS2 Reflexe. Aus aktuellem Anlass stellen wir das Programm um. Wie heute bekannt wurde, ist gestern der Schweizer Chemiker Albert Hofmann gestorben, der Entdecker des LSD. Hofmann wurde 102 Jahre alt. Die bewusstseinserweiternde Substanz LSD hat er 1943 zufällig entdeckt und sich dann immer wieder damit beschäftigt. 1993 jährte sich die Entdeckung von LSD zum 50. Mal. Wir wiederholen nun ein Gespräch, das Patrick Tschudin aus diesem Anlass damals mit Albert Hofmann führte.
Wir sind heute zu Gast im kleinen Weiler Burg im Leimental. Wenn ich hier zum Fenster hinausschaue, dann blicke ich über die waldigen, sanft abfallenden Hügel des Juras nach Norden ins elsässische Sundgau. Weit hinten am Horizont erkenne ich die Vogesen. Hier, auf diesem idyllischen Flecken Erde, lebt heute Albert Hofmann. Geboren 1906 in Baden, von 1929 bis 1971 war er Forschungschemiker in den pharmazeutischen Labors der Firma Sandoz in Basel. Der Grund dieses Besuches hier bei Albert Hofmann ist eine Art Geburtstag. Heute, vor genau 50 Jahren, experimentierte Albert Hofmann zum ersten Mal mit der chemischen Substanz Lysergsäure-Diethylamid. Etwas geläufiger ist die Substanz unter dem Namen LSD. Und an diesem 16. April 1943 führte Albert Hofmann, eigentlich unfreiwillig, den ersten Selbstversuch mit LSD durch. Herr Hofmann, erzählen Sie mir doch bitte, was an diesem ominösen 16. April 1943 genau geschehen ist.
Ich möchte etwas noch vorholen. Das Lysergsäure-Diethylamid, mit dem ich experimentierte, 1943, das hatte ich das erste Mal schon hergestellt, 1938. Es wurde aber nicht besonders entdeckt in der Pharmakologie und 1943 habe ich diese Substanz noch einmal hergestellt. Und während der Synthese bin ich in einen merkwürdigen, traumartigen Zustand gelangt, mit nicht stimulierter Fantasie, mit Veränderung des Umwelterlebens und ich wusste nicht, was da los war. Ein ganz merkwürdiges Erlebnis, das mich dann veranlasst hat, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich war nicht sicher, von was das überhaupt stammt, aber ich hatte das Gefühl, es stammt von irgendetwas aus dem Laboratorium. Und dann 3 Tage später, am 19. April, habe ich dann einen planmäßigen Versuch gemacht mit dieser Substanz, indem ich ein 0,25 Milligramm dieser Substanz eingenommen habe. Das war dann der erste geplante Versuch mit LSD.
Zunächst einmal, es braucht ja ein gewisses Maß an Mut, auch dass Sie eine Substanz, von der Sie noch nicht einmal genau wissen, wie sie wirklich wirkt, was sie eventuell mit Ihnen machen könnte, dass Sie die einfach so einnehmen, eben am 19. April 1943. Wie würden Sie denn mir, einem, der keine LSD-Erfahrung hat, beschreiben, wie diese Substanz auf einem wirkt? Was geschieht mit mir, wenn ich LSD nehme?
Also zuerst möchte ich sagen, der Mut. Von Mut möchte ich nicht sprechen. Ich bin sogar sehr ängstlich und war sehr, sehr vorsichtig. Ich habe diesen Versuch, angefangen. Ich wollte dann die Dosis steigern, aber ich habe angefangen mit einem 0,0025 Grammes. Also äußerst vorsichtig. Aber es hat sich allerdings dann später herausgestellt, dass das schon die 5-fache Menge der wirksamen Dosis war. Das war die große Überraschung. Nun Ihre Frage nach, was geschieht unter LSD. Vor allem einmal die Sinnesempfindungen werden stimuliert. Man sieht intensiver, die Farben leuchtender, man hört die Töne intensiver, sie gehen durch Mark und Bein. Alle Sinne sind stimuliert und dann das ganz Merkwürdige, die Veränderung des Erlebens der Außenwelt. Man hat das Gefühl, man sei nicht mehr getrennt von der Außenwelt, sondern man ist einbezogen, man wird ein Teil der Außenwelt. Das kann natürlich sehr beglückend sein, ein Gefühl der Geborgenheit erzeugen oder das Gegenteil, dass man das Gefühl hat, ich verliere mein Ich. Dann wird es ganz unheimlich.
Wovon hängt das ab? Wovon hängt die Wirkung ab, die LSD auf mich haben kann? Wovon hängt es ab, ob ich einen positiven oder einen negativen Trip erlebe?
man kann das eigentlich nicht planen. Es ist so, wie wenn Sie einen Traum können Sie auch nicht planen. Aber auch bei einem Traum hängt das sicher von verschiedenen Faktoren ab. Was man weiß, sicher spielt die psychische Grundlage einmal eine Rolle. Wenn ich in einer Depression bin, kann diese Depression verstärkt werden, eine Euphorie wird die Euphorie verstärkt. Und dann ist man außerordentlich empfindlich auf den Einfluss der Umgebung. In einer schönen Umgebung, alles wird ja gesteigert, das ist ein Stimulant, ein Psychostimulant. Da kann man eben die Schönheit der Umgebung noch intensiver erleben. Ist es eine unangenehme, hässliche Umgebung, hat man unangenehme Menschen mit sich, dann treten also diese negativen Aspekte treten dann intensiviert in Erscheinung.
Wie frei bin ich denn, wenn ich so einen Trip nehme? Also wie sehr habe ich noch mich selber unter Kontrolle? Verliere ich mich komplett im Erleben oder kann ich da etwas beeinflussen?
Nein, während die Substanz wirkt, ist man voll unter diesem Einfluss. Man kann sie unterbrechen pharmakologisch. Man kann einen Tranquilizer nehmen und dann kann man also pharmakologisch diesen Zustand unterbrechen.
Sie sprechen in Ihren Schriften davon, dass man manchmal das Gefühl hat, man sei einem Dämon ausgeliefert. Man eben, wie Sie bereits erwähnt haben, man verliert sein eigenes Ich. Das birgt ja auch große Gefahren. Wie würden Sie das abschätzen, die Gefahren gegen die Chancen, die durch die Substanz LSD gegeben werden?
Wie gesagt, das kann man, man hat das eben nicht in der Hand, aber es ist so, dass man festgestellt hat, als LSD dann in der Drogenszene von sehr, sehr vielen Leuten gebraucht wurde, in der sogenannten Hippie-Zeit, die haben festgestellt, dass auf 5 LSD-Einstiege einer ein Horrortrip wird, einer schlecht herauskommt. Wie gesagt, man kann das nicht immer planen. Aber dass eigentlich auf 5, 4 gut sind und einer schlecht herauskommt.
Wie hat denn Ihre Umgebung reagiert auf die Entdeckung dieser psychoaktiven Substanz? Also Ihre nähere Umgebung, Ihre Laborkollegen und dann auch Ihre Firma. Wie wurde das aufgenommen? Das war ja eine eigentlich sensationelle Entdeckung, die Sie da gemacht haben. Wie hat da Ihre Umgebung reagiert?
Also die Umgebung, ich denke vor allem an die Leitung der chemischen und pharmakologischen Abteilung. Das hat man sofort realisiert, wie ich selbst auch. Das ist eine außerordentlich interessante Substanz für die Psychiatrie, denn die Psyche wird verändert, das Bewusstsein wird verändert. Man hat ein neues Instrument in der psychiatrischen Forschung. Das wurde positiv aufgenommen.
Die Firma Sonder hat ja dann diese Substanz auch eine gewisse Zeit lang weltweit für experimentelle Zwecke zur Verfügung gestellt. Mir ist noch nicht ganz klar, worin liegt denn der Nutzen für die Psychiatrie? Was bewirkt diese Substanz, dass sie für die Psychiatrie nutzbar und sinnvoll macht?
Unter LSD treten verdrängte oder vergessene Bewusstseinsinhalte wieder beschleunigt ins Bewusstsein. Und so wurde dann LSD vor allem angewendet in der Psychiatrie als Hilfsmittel, als pharmakologisches Hilfsmittel in der Psychoanalyse. In der Psychoanalyse geht man ja darauf aus, das traumatische Erlebnis wieder bewusst zu machen, um es dann verarbeiten zu können. Und da hat man festgestellt, dass in Fällen, wo es nie gelang, durch lange Analyse das traumatische Erlebnis bewusst zu machen, dass unser LSD dann schon bei der ersten Sitzung dieses Erlebnis wieder ins Bewusstsein gekommen ist. Das ist der eine Effekt, dass es aus unbewussten Inhalten, verdrängte Inhalte ins Bewusstsein bringt. Und zweitens, unter LSD ist man sehr der Suggestion unterworfen. Sodass also der Kontakt zwischen Therapeut und Patient verbessert wird. Das hat dann eben dazu geführt, dass die Psychoanalyse effektiver gestaltet werden konnte.
Also man wird beeinflussbarer auch, wenn Sie sagen, man ist der Suggestion ausgeliefert. Man wird beeinflussbarer unter LSD. Durch das, was einem jemand, der gegenüber ist, sagt, ist unheimlich verstärkt in der Wirkung auf meine eigene Psyche, wenn ich unter LSD-Einfluss stehe.
Das stimmt, wie eben alles. Ich habe schon gesagt, die Außenwelt, die Schönheit oder das Stören in der Außenwelt, alles wird intensiver erlebt. Und das gehört natürlich auch das dazu, dass man eben suggestiv ist gegenüber dem Mitmenschen, gegenüber was gesprochen wird. Man ist einfach enorm stimuliert, sensibilisiert.
Da gibt es natürlich sofort auch Möglichkeiten eben der Beeinflussung. Wenn das ein Mittel ist, womit die Menschen beeinflussbarer werden, über Suggestionen, da eröffnen sich natürlich sofort auch Möglichkeiten, ja, sagen wir es mal, negativer Art. Also wurden sie zum Beispiel von, sagen wir, Geheimdiensten angegangen, was weiß ich, vom CIA, die gewisse Informationen haben wollten über diese Substanz, weil die für ihre, was weiß ich, was für Zwecke diese Substanz einsetzen wollten?
Nein, man hat sie eine Zeit lang versucht, das als Wahrheitsdroge einzusetzen, um dann während dem Verhör irgendwie etwas mehr herauszuholen. Aber das hat sich, glaube ich, nicht bewährt. Sie erwähnen irgendwie von der Militärbehörde oder so.
CIA zum Beispiel.
CIA, ja. Das war ein anderer Grund. Man wollte versuchen, wie man LSD einsetzen könnte als Waffe. Sei es nun, dass man LSD absprayen würde über den Feind und sozusagen ohne Tote zu machen. Es ist dann in diesen Artikeln in der Militärzeitung Krieg ohne Tote. Man sprayt LSD ab, die Leute werden kampfunfähig, das hat man untersucht. Weil unter LSD kämpft man nicht mehr, da hat man so viel zu tun mit seinem inneren Erleben, dass man... wie gesagt, also kampfunfähig ist. Das war das eine. Und das andere, dann hat man auch untersucht, ob man das irgendwie für Sabotagezwecke verwenden könnte. Zum Beispiel irgendwo im Führerhauptquartier versprayen und so die Leute außer Gefecht zu setzen. Aber ich weiß nicht, was da herausgekommen ist. Auch diese Versuche sind gemacht worden.
Man könnte ja auch LSD zum Beispiel in eine städtische Wasserversorgung einspeisen und so eine ganze Bevölkerung unter LSD-Einfluss setzen. Das wäre ja theoretisch denkbar.
Ja, das war einmal, kam eine Anfrage von Holland. Es war im Zusammenhang mit einer politischen Sache, ich glaube irgendwie mit der Heirat, unerwünschte Heirat. Dann hat man gedroht, man würde LSD in die Wasserleitung geben und die Bevölkerung vergiften. Dann hat man uns gefragt, was macht man dann? Dann habe ich gefragt, in Holland, ja, wird das chemisch behandelt? Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, es wird chloriert und so weiter. Dann habe ich gesagt, dann spielt es keine Rolle. Denn Chlor, alle diese Mittel, die verwendet werden, um das Wasser zu desinfizieren, zerstören LSD sofort. Das ist keine Gefahr.
Nun, Herr Hoffmann, Sie haben das LSD und seine Wirkung damit experimentiert. Es gibt also quasi ein Vorher und ein Nachher, eine Zeit, bevor Sie LSD kannten und eine Zeit, in der Sie LSD kennen und kannten. Was hat sich für Sie in Ihrem Leben verändert, in Ihrer Weltsicht, sagen wir mal, durch die Bekanntschaft mit LSD?
Also, ganz persönlich hat mich erstaunt, dass Erlebnisse, man könnte sagen, mystische Erlebnisse, wie sie die meisten Kinder haben, so beglückende Augenblicke, vor allem in der Natur, dass man so mystische Erlebnisse nun, die man sonst spontan haben kann. Man kann sie nur spontan haben sonst, man kann sie nicht hervorrufen, nun plötzlich programmmäßig provozieren kann. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Das ist das eine. Und das andere hat LSD insofern mein Leben verändert, als ich in Kontakt gekommen bin mit vielerlei Forschern. LSD hat sich ja dann erwiesen, dass es verwandt ist mit mexikanischen Zauberdrogen. Und ich habe dann mexikanische Zauberdrogen, magische Drogen untersucht, bin in Kontakt gekommen mit Ethnologen, Geschichtsforschern, mit Botanikern und bin dann auch auf Expeditionsreisen in Mexiko gewesen. Untersuchung nach solchen Zauberdrogen. Das war ein großer Gewinn, das hat mir sehr viele neue Freunde und ganz neue Gebiete erschlossen.
Wenn Sie in ein paar Worten, wenn das überhaupt möglich ist, vielleicht die Einsichten zusammenfassen würden, die Sie gewonnen haben durch den Umgang mit LSD, wie sähe das aus? Wie würden Sie das zusammenfassen? Ist das überhaupt möglich?
Es hat also mein Verhältnis zur Natur, zur unversehrten Natur, zu Wald und Feld, das immer bei mir sehr ausgeprägt war, hat es noch verstärkt. Ich glaube, das ist eine der Effekte und positiven Effekte, das bei vielen Leuten, die ich gehört habe, die kein Naturverständnis hatten, weil sie eben stimuliert wurden psychisch, dass sie plötzlich die Schönheit der Natur und die Geborgenheit in der Natur entdeckt haben.
Das ist die eine Seite, aber ich möchte nochmals kurz auf die negativen Auswirkungen, die LSD auch haben kann, zu sprechen kommen. Wenn ich mir so anschaue, wie die Geschichte von LSD abgelaufen ist, dann kommt mir das Bild vom Zauberlehrling in den Sinn, dass Sie quasi der Zauberlehrling sind, der in seinem Labor etwas entdeckt und entwickelt und damit experimentiert hat, das nachher sich in alle Welt verbreitet hat und sich und ihrer Kontrolle sich völlig entzogen hat und Dinge geschehen sind, auf die Sie überhaupt keinen Einfluss hatten, die aber nur möglich wurden durch Ihre Entdeckung. Das ist ja ein Phänomen, das mit dem viele Naturwissenschaftler und Wissenschaftler überhaupt leben müssen. Wie gehen Sie persönlich denn mit dieser Verantwortung um, dass viele Dinge, die durch LSD bewirkt wurden, positive wie negative, dass ja in einem gewissen Sinne Sie dafür die Verantwortung tragen? Wie gehen Sie damit um?
Also, ich möchte vor allem betonen, ich habe keinerlei Schuldgefühle. Diese Substanz wurde entwickelt im Rahmen der pharmazeutisch-chemischen Forschung. Es wurde als Medikament, als Heilmittel entwickelt und auch so angewandt. Wenn nun so etwas missbraucht wird, ist das eine Sache nicht der Substanz, sondern ist es eine Sache der Gesellschaft oder der Betreffenden, die es missbrauchen. Es wurde ja, ich habe ja mein Buch geschrieben, LSD, mein Sorgenkind. Ich habe dort auf die Gefahren, auf die Möglichkeiten und auf die Gefahren vor allem hingewiesen. Jedermann, der damit experimentieren wollte, konnte sich ja orientieren. Man kann mit allem Missbrauch treiben. Also ich glaube, dass die Ambivalenz von allen Dingen, die irgendwie potent sind, je wirksamer etwas ist, desto schlimmer ist es, wenn es missbraucht wird, desto besser ist es, wenn es richtig angewendet wird. Und das gilt vor allem für LSD. Diese Ambivalenz ist vorhanden. Der kann man nicht entgehen.
Sie sprechen im Vorwort Ihres Buches LSD, mein Sorgenkind, davon, dass LSD unter gewissen Bedingungen, wenn man es, je nachdem wie man es anwendet, auch zum Wunderkind werden könnte. Also vom Sorgenkind zum Wunderkind. Sie nennen es auch eine sakrale Droge. Unter welchen Bedingungen könnte denn LSD, sagen wir mal, seine besten Fähigkeiten entwickeln?
Also sakrale Droge haben Sie erwähnt, diesen Ausdruck. Und zwar, ich habe das in dem Zusammenhang gesagt, weil wir entdeckt haben, dass LSD-ähnliche Verbindungen oder fast identisch mit LSD Inhaltsstoffe sind von uralten Drogen, die im sakralen Rahmen von den Indianern gebraucht wurden, sogenannte magische oder sakrale Drogen. Und deswegen gehört LSD, was die Chemie anbelangt, die chemische Struktur und die Wirkung anbelangt, in die Gruppe der mexikanischen Zauberdrogen. Ursprünglich hat man gedacht, das ist ein Produkt aus dem Laboratorium. Und später entdeckt man, dass in Drogen, die seit Jahrtausenden gebraucht wurden als sakrale Drogen, dort solche Stoffe drin sind.
Liegt darin vielleicht auch ein Hinweis auf die Antwort auf die Frage, wie denn LSD seine besten Wirkungen entfalten könnte? Das war ja eigentlich meine Frage. Also wie kann aus LSD vom Sorgenkind das Wunderkind werden? Wie kann LSD zum Wunderkind werden?
Ich glaube, wenn man die Rahmenbedingungen vervollkommnen könnte, und also die optimal das ausnützen könnte, also diese psychische Stimulierung, dieses vertiefte Erleben der Welt und des eigenen Ich, dann kann man schon sagen, dann könnte das ein Wunderkind werden. Wir haben irgendwie haben ja schon Modelle. Die Indianer haben verwenden diese Stoffe in einem zeremoniellen Rahmen. Die Indianer glauben oder sie wissen das aus ihrer Erfahrung, dass wenn man sich nicht vorbereitet auf diese Begegnung mit dem heiligen Pilz, in dem LSD-ähnliche Verbindung drin ist, wenn man nicht betet und fastet und nicht in der richtigen Umgebung nimmt, dann tötet der Pilz oder macht wahnsinnig. Wenn ich aber richtig vorbereitet bin, dann komme ich in Kontakt mit den Göttern.
Nun, im Laufe der Jahre Ihres Umgangs, Ihrer Experimente mit LSD und LSD-ähnlichen Verbindungen, hatten Sie ja Kontakt zu Personen wie Aldous Huxley, Ernst Jünger, Timothy Leary und dem Schweizer Schriftsteller und Arzt Walter Vogt. Alle diese vier unter anderem, neben vielen anderen auch, ja, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, begeisterte Benutzer und Anwender von LSD. Aldous Huxley schrieb ja sogar, er hege die Hoffnung, man würde mittels LSD eine Wissenschaft entwickeln, die er mal nannte Applied Mysticism, also angewandter Mystizismus. Woran mag es denn liegen, dass diese vielen Hoffnungen, die nicht nur von diesen Vieren, sondern von vielleicht Hunderttausenden von Menschen in diese Droge gesetzt wurde, dass vielleicht mit LSD, was weiß ich, mehr Liebe, mehr Frieden auf der Welt einkehren würde, woran mag es liegen, dass diese vielen Hoffnungen zerschlagen worden sind? Wenn ich heute in der Welt mich umschaue, dann trotz LSD sehe ich da nicht mehr Liebe und Frieden als vielleicht vor 50 Jahren.
Ja, das sind natürlich wirklich im Verhältnis zu den Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, ist es eine ganz kleine Zahl von Menschen. Wenn es auch, wie geschrieben wurde, 100 Millionen Amerikaner schon LSD genommen haben. Aber das ändert natürlich die Menschheit noch nicht. Ich glaube, bei einzelnen Personen hat LSD sicher einen bleibenden positiven Effekt gehabt, aber dass natürlich die Menschheit dadurch verändert werden könnte, das kann natürlich nicht davon die Rede sein. Und ich bin überzeugt und ich höre auch, oder man schreibt mir von Leuten, die positive Erfahrungen haben, die in ihrer Suche nach religiöser Erfahrung oder mystischer Erfahrung doch weitergekommen sind. Es ist eben so, dass die heutige Zeit, das sieht man ja, es gibt so viele Sekten, es gibt Suchen nach esoterisch, die esoterischen Bewegungen sind im Kommen und blühen auf Sekten und die Kirchen entleeren sich. Warum? Unsere christlichen Kirchen appellieren, sind intellektuell geworden. Und unserem Intellektuell sind wir sehr weit gekommen in der Technik und Wissenschaft und überall. Aber irgendwie hat unser Intellekt, unsere gegenständliche Behandlung der Welt durch die Welt kaputt gemacht. Und die Suche nach Innerlichkeit, nach innerem Erleben, vertieftem Erleben, einem ganzheitlichen Erleben, die ist sehr groß. Und deswegen wird auch LSD zum Teil in diese Richtung, setzt man Hoffnungen. Aber ich meine, man könnte auch mit, wie Huxley übrigens gesagt hat, ist eine der Möglichkeiten, der pharmakologische Weg. Es gibt viele andere Wege. Es gibt den Weg der Meditation, des Fastens, der Isolierung, vor allem der Kunst, um mehr Innerlichkeit zu gewinnen. Und das ist eine der Möglichkeiten. Aber es ist eine Möglichkeit, die sehr schnell wirken kann, die sehr intensiv wirken kann, entsprechend aber auch gefährlich ist und ambivalent. Das muss man alles noch lernen. LSD ist eigentlich 50 Jahre für eine Substanz wie LSD, das sind die ersten Kinderschuhe. Ich glaube, es braucht noch sehr lange, bis man weiß, wo das hingehört. Vor allem auch für den außermedizinischen Gebrauch.
Sie sprechen davon, dass unsere technische Zivilisation sehr viel auf der Welt zerstört hat. Das hat ja sicher auch mit der Bewegung, sagen wir mal, der Aufklärung zu tun. Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. wie es Kant definiert hat, die Aufklärung. Wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit LSD, wäre denn LSD quasi, sagen wir, eine Droge, die uns wieder zurück in diese Unmündigkeit führen würde? Ich meine, das kann ja eine Gefahr sein. Es war ja auch eine große Befreiung, die Aufklärung. Sie hat viel Unheil angerichtet, aber auch viel Gutes bewirkt. Vielleicht nur durch die Aufklärung konnte auch so ein Stoff wie LSD in unserer westlichen Zivilisation entdeckt werden. Kann nicht LSD auch uns wieder quasi hinter diese Aufklärung zurückführen?
Nein, das glaube ich nicht. Was man einmal erkannt hat, wenn unser Bewusstsein hat sich in dem Sinn sicher gewandelt, dass alles viel bewusster geworden ist. Wir wissen mehr. Und das Wissen kann man nicht verdrängen. Das andere ist einfach zusätzlich. Zum Wissen kommt dann noch die Möglichkeit der emotionalen Erfahrung. Was ja eigentlich, man könnte sagen, LSD charakterisiert, ist, dass das intellektuelle Erleben, das rationale Erleben, zurückgedrängt wird zugunsten eines enormen emotionalen Erlebens. Aber wenn ich etwas emotional erlebe, das heißt noch nicht, dass ich dann meinen Verstand verliere deshalb oder nicht mehr denken kann daneben. Aber in dem Moment, wo ich denke, natürlich, dann erlebe ich nicht emotional. Aber das kann nebeneinander, zeitlich nebeneinander gestaffelt sein. Und ich erinnere mich, ja, das ist ganz entscheidend, was ich unter LSD erlebe. Diesen Rauschzustand, der wird vollkommen bewusst erlebt. Zum Unterschied zu meinem Alkoholrausch oder auch bei den anderen Drogen, die süchtig machenden Drogen. Man erlebt das ganz bewusst und es bleibt hängen. Man erinnert sich daran.
Und es verändert die Persönlichkeit. Es kann durch diese Erfahrung kann sich die Persönlichkeit verändern?
Ja, ich würde nicht sagen, Persönlichkeit verändern. Jede Erfahrung, wenn Sie eine Reise machen nach China, jede Erfahrung bereichert den Mensch, gibt veränderte Menschen insofern. Und in LSD ist eine intensive Erfahrung, verändert mein Bewusstsein, indem ich neue Erfahrungen in meinem Bewusstsein habe.
Warum steht uns denn der Gesetzgeber vor, dieser Möglichkeit neue Erfahrungen zu machen? Warum ist LSD verboten?
Weil LSD unvorsichtig angewendet wurde, eben in Amerika geschah das, diese ganze Geschichte. Und dort wird ja alles irgendwie missbraucht. Da hat man LSD gebraucht, sozusagen wie Fast Food. Man wollte möglichst schnell erleuchtet werden. Und nimmt einfach die LSD und glaubt, dann wird er erleuchtet. Und dieser Missbrauch hat dann eben zu sehr vielen Unglücksfällen geführt. Und LSD war dann auch im Zusammenhang mit der Anti-Vietnam, Anti-Establishment-Bewegung und so weiter verbunden. Und dann hat man diese Gelegenheit wahrgenommen und hat dann eben sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, indem man ein totales Verbot von LSD erlassen hat, wodurch auch die medizinische Anwendung unterbunden wurde.
Sie wissen aber, dass es immer noch eine LSD-Kultur gibt. Das ist eine Frage, das meine ich als Frage.
Ja, LSD-Kultur, es gibt sicher immer noch, kleine Gruppen und Zirkel, die das anwenden. Aber von denen hört man wenig. Und vor allem geht das irgendwie im Stillen, im Geheimen vor sich. Und es ist ja ein gutes Zeichen, dass es nicht in die Massenmedien kommt. Denn in die Massenmedien kommt ja das immer, was schief ist, was zum Unglück führt. Die Unglücksfälle und Verbrechen erscheinen. Und von dem hört man nichts und das ist ein gutes Zeichen.
Albert Hoffmann, Sie haben das LSD entwickelt, damit experimentiert. Wann haben Sie zum letzten Mal einen LSD-Trip erlebt?
Wenn ja, das ist wieder eine ganz private Frage. Aber es ist schon ziemlich lange her, aber das war also in den Bergen von Mexiko, von Jalapa mit mexikanischen Freunden.
Das ist schon einige Jahre her.
Ja, schon viele Jahre her.
Nun, was würden Sie denn dem Geburtstagskind LSD, das heute 50 wird, zum Geburtstag wünschen, so zum Abschluss?
Ich möchte ihm wünschen, vorerst einmal, dass es wieder angewendet werden darf in der Medizin. Und zweitens, dass diejenigen, die es außerhalb paramedizinisch anwenden, dass die vorsichtig damit umgehen und dass sie lernen, dass sie Fortschritte machen, wie man diesen Stoff eigentlich richtig so anwenden könnte, Methoden, den Umgang, lernen, dass eben dann eben aus meinem Sorgenkind vielleicht doch einmal ein Wunderkind wird.
Der Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hoffmann im Gespräch mit Patrick Tschudin. Hoffmann ist gestern im Alter von 102 Jahren gestorben. Wir wiederholten aus diesem Anlass ein Gespräch, das Patrick Tschudin 1993 mit Hoffmann führte.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.